Wer weiß noch, worum es in dem Seminar nächste Woche gehen wird? Oh, ihr seid bibelfest, ganz wunderbar. Genau, Jesaja 53. Das Gute ist, Aaron ist gerade nicht da, weil die Bibelstelle, die ich heute habe, ist auch aus Jesaja 53. Ich hoffe, Aaron verzeiht es mir, aber ich werde mal einen einzigen Vers lesen und nächste Woche vielleicht als Vorgeschmack, wo wir dann das ganze Kapitel, denke ich, hören werden, heute nur einen Vers aus Jesaja 53, und zwar den Vers 6 möchte ich lesen. Dort steht: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Ich lese nochmal, weil es so kurz ist. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Ich möchte beten. Jesus, ich bete, dass du diesen Vers, der von uns und von dir handelt, dass du uns diesen Vers eröffnest durch deinen Heiligen Geist. Dass wir verstehen, Herr, wirklich verstehen mit dem Herzen, was dort steht. Ich begreife, dass wir angesprochen sind von dir. Dass wir herausgefordert sind, Entscheidungen zu treffen. Ich bete, dass du uns das heute plastisch machst, Herr. Amen. Ich hatte früher, es hat wirklich was damit zu tun, auch wenn es erstmal nicht so klingt, ich hatte früher Nagetiere als Haustiere, genau genommen Ratten. Ich weiß, ich sehe schon ein paar, läuft schon so ein bisschen den Rücken runter, wenn sie, also solche so groß, wenn man die auf der Hand hat, dann wickelt sich so der Schwanz so in den Unterarm so rum. Ich weiß nicht, warum manche finden das ganz furchtbar, diese Vorstellung. Ja, wirklich süß, ja, kleine Ratten, also so groß. Und dann nochmal so viel Schwanz, also so. Okay, ich auf. Jedenfalls, diese Ratten, sagt man ja, sind eigentlich schlaue Tiere. Und es stimmt, die sind intelligent. Kann man sehen, die machen, die können wirklich schlaue Sachen machen. Die kriegen auch Türen auf, zum Beispiel, also so vom Käfig. Aber eine Sache habe ich beobachtet. Ich hatte immer wieder die Situation, ich habe den zwei Ratten, habe ich Futter in den Käfig getan und habe das in die Mitte gepackt. Und die hatten so jeweils ihre eigenen Ecken. Und was sie ganz oft gemacht haben, ist, sie sind in die Mitte, sagen wir, zwei Stücken Apfel habe ich reingepackt, haben sie jeder ein Stück genommen und in ihre Ecke getragen. Also erstmal gesichert für sich. Und dann sind sie in die jeweils Ecke von dem anderen rüber, haben sich deren Apfelstück geklaut und sind wieder zurück damit. Und das ging dann so ein paar Mal hin und her. Und immer mit dem Apfelstück von dem anderen im Maul aneinander vorbei, haben sich dabei in die Augen geguckt, aber richtig Klick gemacht hat es nicht, dass es nichts bringt, was sie tun. Und das ging dann immer so. Also so schlau sind Ratten nicht. Kann man sagen, gut, sind Nager, die sind halt, ne, die hamstern halt. Aber ich meine, im Prinzip was Ähnliches haben wir gesehen. Ich sag nur Corona und Klopapier. Man kann das auch bei Menschen beobachten, das gleiche Verhalten. Das Schöne ist, in so 30 Jahren oder so, da wird hier eine Generation von Leuten sitzen, die werden sagen, Corona, Klopapier, hä? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber ihr versteht noch, was das bedeutet. Irgendwann wird man das nicht mehr verstehen, dann wird es der Insider sein. Müsst ihr euch schon mal merken. Also irgendwie dieses grundsätzlich, dieses Verhalten, das kennen wir eigentlich, das gibt es bei uns Menschen auch. Ist nicht nur bei Ratten. Ich habe das als Beispiel genommen, weil es schön anschaulich ist, aber bei uns Menschen sehen wir das eigentlich auch. Es gibt diesen Spruch, jeder ist sich selbst der Nächste. Und das stimmt irgendwo. Jeder ist sich irgendwo erstmal selbst der Nächste. Ich mache ein Beispiel, was, ich weiß nicht, ob ihr alle Klopapier gehortet habt, also ein Beispiel, womit ihr vielleicht auch was anfangen könnt. Bestimmt kennt ihr das, ihr guckt auf euren Kontostand und da ist vielleicht mehr Geld, als ihr erwartet habt oder mehr Geld, als ihr braucht. Und ich wette, meistens geht der erste Gedanke nicht dahin, was könnte ich mit dem Geld für andere Menschen tun? Oder? Also außer hier sitzt jemand, der das von sich behaupten kann, dann ziehe ich den Hut. Mir geht es meistens nicht so. Ist nicht mein erster Gedanke, ist vielleicht auch nicht mein fünfter Gedanke. Irgendwann erinnere ich mich vielleicht dran, Mensch, du könntest ja vielleicht auch was für andere tun, aber das ist nicht das, was mir am nächsten liegt. Das ist nicht das Erste, was auf meinem Herzen ist. Und ich glaube, dass das was zutiefst Menschliches ist. Dieses, jeder ist sich selbst der Nächste. Und das führt zu dem Problem, was wir heute in unserer Gesellschaft haben. Obwohl wir mehr vernetzt sind, als die Welt jemals zuvor war, sind wir auch viel einsamer als Gesellschaft, als jemals zuvor. Menschen sind furchtbar einsam. So sehr, dass es extra einen Einsamkeitsbeauftragte in Reinickendorf mittlerweile gibt. Also die von der Regierung ernannt wurde, nur um sich dieses Problems anzunehmen. Nur um etwas gegen Einsamkeit zu tun. Das Letzte, was die Einsamkeitsbeauftragte zusammen mit der Bezirksbürgermeisterin gemacht hat, die haben so Bänke aufgestellt, unter anderem eine bei uns in Konradshöhe tatsächlich. Eine Bank, die ist so bunt angemalt und da stehen dann irgendwelche Sprüche drauf, weiß nicht genau, aber die Idee ist, wenn du auf dieser Bank sitzt, dann möchtest du, dass jemand anders auch dazukommt, um sich zu unterhalten. Okay? Ich will nicht negativ sein. Ich finde es an sich gut, dass man was macht. Ob das Problem löst, weiß ich nicht. Weil das zum einen spricht ja schon nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe an. Aber zum anderen löst es unser Kernproblem, glaube ich, nicht. Nämlich das, was die Schrift sagt. Jeder sieht auf seinen eigenen Weg. Und deswegen sind wir einsam. Nicht, weil wir uns zu wenig unterhalten. Du kannst dich ganz viel mit Menschen unterhalten. Du kannst ganz viele Menschen um dich haben. Und trotzdem einsam sein, weil du nur auf deinen eigenen Weg schaust. Wie die zwei Ratten im Käfig, trotzdem nehmen sich gegenseitig ihr Essen weg. Weil am Ende sich jeder irgendwo selbst der Nächste ist. Aber so soll es eigentlich nicht sein. Dieses jeder sieht auf seinen eigenen Weg ist nicht, eigentlich nicht, wie Gott uns gemacht hat, wofür er uns gemacht hat. Und deswegen ist ja Einsamkeit überhaupt nur ein Problem. Ja, Einsamkeit könnte es ja auch einfach nicht geben. Dann ist jemand halt alleine. Warum bedrückt uns das? Warum macht es Menschen so kaputt? Warum wird es gesagt, dass es jetzt eine von den größten, auch gesundheitlichen Problemen mittlerweile ist, dass Menschen einsam sind? Weil Gott uns gemacht hat, um nicht alleine zu sein. Eigentlich sind wir gemacht, um Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Deswegen feiern wir Begegnungsgottesdienst, weil uns das wichtig ist. Wir brauchen andere Menschen, wir brauchen einen Austausch, der über das ganz Oberflächliche hinausgeht, sondern wo Menschen wirklich, wirklich merken, da ist jemand anders da, dem ich nicht egal bin. Das brauchen wir am Ende. Zu wissen, da ist jemand, dem bin ich nicht egal. Da ist irgendjemand, für den mache ich einen Unterschied im Leben. Und mehr noch als die Gemeinschaft unter uns miteinander, brauchen wir die Gemeinschaft mit Gott. Dafür sind wir geschaffen. Gott hat uns gemacht mit dem Herzen, was sich nach ihm sehnt. Auch wenn wir das vielleicht nicht immer sehen, auch wenn wir das nicht immer wissen, aber am Ende hat jeder von uns innerlich eine Leere, die nur Gott füllen kann. Gott hat uns gemacht als Wesen, die Gemeinschaft brauchen, die mit anderen Menschen und mit Gott zusammen sein sollen. Und das ist das Problem, wenn jeder nur auf seinen eigenen Weg sieht, dann gehen wir genau daran vorbei. Es gibt diese sehr bekannte Geschichte von Kain und Abel. Und das ist auch so ein Satz, den ich so bedeutsam finde. Kain und Abel waren ja zwei Brüder und Kain erschlägt seinen Bruder, also ermordet ihn, aus Eifersucht. Und Gott kommt danach zu Kain und fragt ihn, was ist mit deinem Bruder, wo ist der? Und Kain antwortet, und das finde ich so einen besonderen, so einen bedeutsamen Satz, der sagt, was weiß ich, wo mein Bruder ist? Sollte ich denn der Hüter meines Bruders sein? Sollte ich denn der sein, der auf seinen Bruder aufpassen soll? Und die Antwort von Gott, die ist nur impliziert, aber die Antwort ist ja natürlich, du bist der Hüter deines Bruders. Dafür habe ich euch nebeneinander gestellt. Du solltest der Hüter deines Bruders, deiner Schwester, deines Nachbarn sein, deiner Freunde, der Menschen in deiner Umgebung. Das ist Gottes Plan für uns, dass nicht jeder auf seinen Weg schaut, sondern dass wir aufeinander aufpassen, dass jeder den anderen im Blick hat. Das ist eigentlich das Ziel Gottes für uns, so wie er uns gemacht hat. Aber wir tun es nicht. Obwohl er sagt, du bist der Hüter deines Bruders, tun wir es nicht. Und ich denke, die meisten von uns kennen das, wenn du Situationen im Leben hast, wo du genau das merkst. Manchmal steht man wirklich ganz alleine da, weil es niemanden gibt, der auf einen aufpasst, weil jeder nur auf seinen Weg schaut. Und die Folge ist, dass Gott zornig ist mit uns. Sagt man nicht so oft, hört man nicht so oft. Ne? Wir hören oft, Gott liebt uns und das stimmt schon auch. Aber Gott ist auch zornig über der Boshaftigkeit von uns, dass wir uns weigern, einander zu lieben, dass wir uns weigern, auf den anderen zu schauen, sondern nur auf uns selber schauen. Deswegen zürnt Gott mit uns. Deswegen ist er zornig mit dem Zustand dieser Welt, mit der Sünde, mit anderen Worten. Diese Schuld, dass wir nur auf uns selber schauen, das ist Sünde. Das ist Sünde. Die Trennung von Gott und die Trennung von uns Menschen untereinander. Aber es gibt einen Ausweg. Es gibt einen zweiten Weg, der nicht dieser Weg ist, wo jeder nur auf sich selber schaut, der nicht in die Sünde führt, der nicht die Sünde ist. Aber bevor ich dahin komme, die meisten von euch, ihr kennt das, ihr wisst, wovon ich rede, ihr kennt die Botschaft, ihr habt sie schon oft gehört. Ja, ihr wisst, wir nennen das Evangelium. Also die Frage, was ist mit der Sünde des Menschen und was ist die Lösung für dieses Problem Sünde? Und ihr wisst, es geht um Jesus. Geht immer um Jesus, geht auch jetzt um Jesus. Am Ende kommen wir noch zu. Aber ich glaube, warum ich diese Bibelstelle auch ausgewählt habe aus Jesaja, ist, weil ich so bedeutsam finde, wie es formuliert ist. Und ich glaube, als Christen haben wir manchmal das Problem, wir denken, dass das mit uns nicht mehr so viel zu tun hat. Und ich möchte euch ein bisschen herausfordern, darüber nachzudenken, ob das wirklich stimmt. Ist das wirklich so? Denn wenn ich nochmal die Stelle lese, da steht ja nicht, wir alle haben gesündigt, aber er warf unser aller Sünde auf ihn, sondern da wird ja da wird ja beschrieben, was es bedeutet, zu sündigen. Nämlich, da steht ja, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Und beschreibt das nicht uns auch oft? Obwohl du Jesus kennst, obwohl du wiedergeboren bist und du weißt, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein, obwohl du das bist, schaust du vielleicht doch oft eigentlich auf deinen eigenen Weg. Anstatt auf deinen Nächsten zu schauen, anstatt der Hüter deines Bruders zu sein, dem Bild von vorher zu bleiben. Ich frage mich, ob das nicht viel mehr auch uns angeht eigentlich, als wir oft wahrhaben wollen, als wir oft meinen. Und ich mache wieder ein Beispiel. Ich meine, das mit dem Bankkonto hatte ich schon, das wäre ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre, als du heute hier hereingekommen bist in den Gottesdienst, hast du dann gedacht, wie kann ich heute jemandem etwas Gutes tun hier im Gottesdienst? Oder nach dem Gottesdienst? Ich glaube, den meisten von uns geht es nicht so. Das eben, weil wir auf unseren eigenen Weg schauen, weil wir nicht denken, was kann ich heute für jemand anderen tun? Wie kann ich heute einem anderen Menschen Gutes tun? Weil wir sehr mit uns selber beschäftigt sind. Und wir müssen natürlich auch mit uns selber beschäftigt sein, aber nicht nur. Gott möchte nicht, dass wir so viel mit uns selber beschäftigt sind, sondern dass wir einen Blick bekommen für andere Menschen. Dass wir einen Blick bekommen für den Nächsten, der neben uns sitzt. Also ich glaube, dieses Grundproblem, jeder sieht auf seinen eigenen Weg, das betrifft uns halt auch. Weil wir zwar, wenn du Jesus kennst, hast du zwar eine Grunderneuerung erfahren, aber die ist nicht vollständig. Da ist immer noch Luft nach oben. Und zwar manchmal vielleicht sogar viel Luft nach oben. Bei mir auf jeden Fall merke ich oft, ist tatsächlich viel Luft nach oben. Ich habe mal die Geschichte gehört von einem Pastor. Ich kann es jetzt nicht mehr machen, weil ich euch die Geschichte erzähle. Der hat sich eines Sonntags morgens als Obdachloser verkleidet, also richtig ranzige Sachen, richtig dreckig, lange Haare, so eine Perücke aufgesetzt und sich vor der eigenen Kirche vor die Tür gesetzt. Einfach um zu gucken, ob ihn jemand anspricht, ob irgendjemand was sagt, ob jemand was macht. Und man kann sich ja denken, was passiert ist. Die allermeisten sind vorbeigegangen, ohne was zu sagen, ohne was zu machen. Also die dachten, ja, da sitzt jetzt irgend so Betrunkener rum, hat noch so eine Bierflasche in der Hand, mit dem wollen wir eigentlich lieber nichts zu tun haben. Und später ist dieser Pastor in eben dieser Verkleidung dann auf die Bühne gegangen und hat die Perücke abgezogen und den falschen Bart abgenommen, dass die Leute sehen, sie sind an ihrem eigenen Pastor vorbeigegangen. Vielleicht mache ich es doch mal irgendwann. Also ab jetzt, jeder, der bei uns vor der Tür sitzt, wird angequatscht. Ihr versteht, wir sind so. Auch wir sind so. Das ist bei uns nicht einfach kein Problem, weil wir Christen sind. Das ist genauso ein Problem, genauso immer noch ein Problem. Darum sagt Paulus auch, schreibt ja an die Römer, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Ja, das heißt, verändert euer Denken, verändert, er schreibt es an Christen, nicht an Unbekehrte, verändert euer Denken, wie ihr nachdenkt über Dinge, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Wir brauchen eine Veränderung unseres Denkens. Die ist nicht abgeschlossen. Ja? Und deswegen ist die Schrift auch so wichtig. Deswegen ist so wichtig auch, dass wir die Schriften des Neuen Testaments haben, weil die der Prüfstein sind für unser Denken, wo wir erkennen können, wo wir vorbeigehen am Ziel. Ich sage das, weil ich manchmal im Gespräch mit Menschen sowas höre, wo Leute sagen, ja, ich bräuchte die Bibel oder ich bräuchte das Neue Testament nicht, ich habe ja den Heiligen Geist. Dann denke ich mir, es ist schade, dass du so denkst, wenn du mehr in der Bibel lesen würdest, würdest du sehen, dass das nicht stimmt. Ja, klar hast du den Heiligen Geist, wenn du an Jesus glaubst. Aber das heißt nicht, dass du nicht Veränderung brauchst. Das heißt nicht, dass du nicht einen Prüfstein brauchst, woran du festmachen kannst, was ist denn der Wille Gottes? Und zwar ein Prüfstein, der dir widersprechen kann, auch wenn du vom Gefühl her sagst, das stimmt eigentlich nicht. Darum brauchen wir die Schrift, darum ist sie wichtig, dass wir sie haben. Darum ist wichtig, dass wir drin lesen und studieren. Schaut mal, wenn natürlich ist mir klar, dass ich meine Frau lieben soll. Ja? Dafür brauche ich die Schrift nicht, verstehe. Aber wenn die Schrift nicht sagen würde, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann wüsste ich nicht, wie hoch dieser Anspruch eigentlich an mich ist. Weil ich diesen Vers kenne, weiß ich, der Anspruch ist enorm hoch, meine Frau zu lieben. Ich soll sie lieben mit einer aufopfernden Liebe, die bereit ist, alles zu geben für sie. Das ist der Anspruch, der an mich gestellt ist. Wenn die Schrift nicht sagen würde, seid untertan aller Obrigkeit, dann könnte ich vielleicht auf die Idee kommen zu sagen, Autorität ist eigentlich nicht was Gutes. Aber die Schrift sagt, seid untertan aller Obrigkeit, weiß ich, grundsätzlich muss ich mich unter Autorität beugen. Die Schrift ist der Prüfstein für unser Denken, gerade in den Punkten, wo wir jetzt eigentlich meinen, dass es anders sein könnte oder sein sollte. Wo uns gerade unsere Gesellschaft, unsere Kultur, die ja nicht christlich ist, uns was einreden möchte, dass es eigentlich, ist es ja heute nicht mehr angebracht, so zu denken. Dann brauche ich die Schrift, um zu wissen, was sagt Gott, was denkt er darüber? Weil er der Maßstab ist. Nicht, was ich fühle, was ich empfinde, ist egal. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und wenn wir das nämlich zulassen, dann sehen wir, hoffe ich auch, dass wir mehr auf unseren Nächsten schauen könnten, als wir es tun. Dass wir auch dieses Problem haben, auf unseren eigenen Weg zu schauen. Paulus schreibt an die Philipper, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Das betrifft uns auch. Ja? Er schreibt auch das an Christen. Okay, ich knüpfe wieder am Anfang an. Also wir sehen das Problem, sehen wir. Wir sehen das Problem, jeder ist davon betroffen. Nicht in gleichem Maße, da kommen wir gleich noch hin, aber jeder ist grundsätzlich davon, sind wir alle betroffen. Was ist die Lösung davon? Ich habe schon gesagt, die Lösung ist natürlich Jesus. Wir lesen den Vers nochmal, weil im Vers steht die Lösung. Da steht, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Der, auf den die Sünde geworfen ist, ist Jesus. Das ist offenbar die Lösung. Die Frage ist, wie hängen diese beiden Sätze eigentlich zusammen? Jeder geht in die Irre, jeder sieht auf seinen Weg, aber er wirft alle unsere Sünde auf ihn. Wie hängt das eine eigentlich mit dem anderen zusammen? Warum ist das die Sünde auf Jesus werfen die Lösung für das Problem, dass jeder auf sich selber schaut? Das ist die Frage. Und die Lösung, wie wir da hinkommen. Die Antwort jedenfalls, nach dem, was ich bisher gesagt habe, könnte man denken, na, die Antwort ist natürlich, wir müssen jetzt aufpassen, müssen jetzt mehr Bibel lesen als Prüfstein unseres Denkens und uns mehr anstrengen. Ja? wäre jetzt erstmal die naheliegende Lösung. Das Problem ist, dann schauen wir noch mehr auf unseren eigenen Weg. Ja? Wenn das Problem ist, dass wir uns zu viel mit uns beschäftigen, dann kann noch mehr mit uns beschäftigen ja nicht die Lösung sein. Das ist irgendwie klar. Die andere Alternative könnte man sagen, na, wir müssen jetzt einfach, jeder muss jetzt mehr auf den Nächsten achten. Okay? Also jeder, wir üben jetzt einfach Liebe. Auch wenn wir es vielleicht nicht spüren, wir tun es einfach trotzdem. Ich formuliere es mal so, nur weil du wirst, bist du noch kein Pferd. Nur weil du Liebe übst, hast du noch nicht angefangen zu lieben. Was unser Problem ist, wird nicht gelöst dadurch, dass wir uns ein bisschen mehr anstrengen, dass wir uns ein bisschen anders verhalten, weil unser Problem viel, viel tiefer geht. Unser Problem ist, dass wir ein neues Herz brauchen. Dass wir ein neues Herz brauchen. Weil unser Altes nicht taugt. Weil unser Altes uns sagt, schau auf dich selber. Ja, unser ganzes Denken, unser ganzes Wesen ist auf uns selbst ausgerichtet, in uns selbst verkrümmt, wie Luther das sagen würde. Was wir brauchen, ist ein völlig neues Wesen, ich brauche einen völlig neuen Birol, der nicht nur auf sich selber guckt, sondern der auf andere guckt zuerst. Wie geht das? Wo kriegen wir ein neues Herz her? Ja, wir kriegen es von demjenigen, der uns auch das erste Herz gegeben hat, bevor es kaputt gegangen ist. Gott hat uns geschaffen, er hat uns ein Herz gegeben, der kann uns auch ein neues geben. Eins, was nicht kaputt ist. Eins, was weich ist, sagt die Bibel. Kein hartes Herz, sondern ein weiches Herz. Aber das Problem, haben wir gesehen, ja, ist ja, Gott ist zornig auf uns. Wie kriege ich Gott dazu, mir ein neues Herz zu geben, wenn er zornig ist auf mich, wegen dem schon, was ich tue? Er sieht den Teufelkreis. Ich habe ein hartes Herz, also tue ich Böses, Gott wird zornig auf mich. Und ich bleibe aber drin in diesem Gefangenen, in meinem eigenen Sumpf. Ich komme da nicht raus. Wie komme ich da raus? Nur von außen. Nur indem meine Schuld von jemand anderem genommen wird, dass ich versöhnt bin mit Gott und er mir ein neues Herz gibt. Gott ist der alles tun muss, weil ich gar nicht selber da rauskomme. Jesus Christus ist der unsere Schuld trägt, uns versöhnt mit Gott, dass der Zorn Gottes an uns vorbeigeht und er uns ein neues Herz gibt, dass wir nicht mehr auf unseren eigenen Weg schauen. So hängen die beiden Sachen zusammen. Weil er uns die Schuld vergibt, weil er am Kreuz gestorben ist, dass uns die Schuld vergeben wird, weil Jesus Christus das alles für uns getan hat, ist meine Schuld vergeben und ich kriege ein neues Herz, was fähig ist zu lieben. Nicht nur fähig ist, sondern es auch tut. Das ist die Lösung für unser Problem. Nur so kommen wir da raus. Dafür müssen wir aber doch was tun. Irgendwie doch. Wir müssen Buße tun, sagt die Schrift. Wir müssen erkennen, dass wir ein Problem haben. Das, was, worum wir Gott bitten können. Herr, zeig mir, dass ich ein Problem habe. In der Erkenntnis von dem Problem ist bekennen, also zugeben, ich habe ein Problem und dann umkehren. Sagen, Herr, ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr auf mich selber schauen. Es beginnt damit, dass ich erkenne, ich schaue zu viel auf mich selber. Ich bin mit mir beschäftigt. Ich darüber mein Leid klage und dann umkehre. Und da schenkt uns Gott ein neues Herz. Weil er sagt, die Schuld, die wir bekennen, die vergibt er uns. Ja, ich habe das so oft erlebt, ich und meine Frau sind ja schon ein bisschen verheiratet jetzt, dass wir uns manchmal nicht nur so ein bisschen streiten, sondern richtig in die Haare bekommen wegen irgendwas. Dass wir wirklich, wirklich eine Meinungsverschiedenheit haben, wo wir beide merken, jetzt ist irgendwie ein Bruch zwischen uns. Irgendwie sind wir nicht mehr, wir können nicht mehr normal miteinander reden dann. Und bis das Problem aus der Welt geschafft ist, geht das auch nicht weg. Und wenn ich darüber ins Gebet gegangen bin und Gott mein Leid geklagt habe, warum ausgerechnet diese Frau? Also manchmal habe ich sowas tatsächlich gebetet, wenn ich sehr verzweifelt war, ich gebe es zu. Wisst ihr, was immer dabei rausgekommen ist, immer, jedes Mal, ist, dass ich meine eigene Schuld erkannt habe. In dem Klagen vor Gott, im Gebet, habe ich erkannt, ich bin schuld. Nicht allein schuld, darum geht's nicht. Bin ich nicht mal an diesem Streit schuld. Aber ich bin schuldig vor Gott. Ich bin auch nicht super liebevoll. Ich bin auch nicht total vergebend. Ich bin auch nicht immer friedfertig. Ich bin auch nicht perfekt. Ich bin's nicht. Und darüber, dass ich meine eigene Schuld erkenne, kann ich nicht mehr anders, als meiner Frau zu vergeben. Weil dem, dem viel vergeben wurde, der vergibt automatisch. Wenn du Liebe erfährst, ist es einfach zu lieben. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen dann ein echtes Erkennen der eigenen Schuld. Und darüber lernen wir wirklich zu lieben. Ich kann es euch nicht erklären, warum genau das so ist. Ich versuche so ein bisschen, das zu erklären. Aber eigentlich verstehe ich es nicht. Ich weiß nur, dass es so ist. Ich weiß, dass die Schrift das sagt, was wir gelesen haben. Und ich habe es selber immer wieder erlebt, dass es genau so ist. Wo ich ins Gebet gehe, meine eigene Schuld erkenne und zerbreche über meine eigene Schuld, merke, ich bin wirklich, wirklich schuldig vor Gott. Da lerne ich zu lieben. Da lerne ich, andere Menschen zu lieben. Und noch mehr, weil ich mir wünsche, dass andere Menschen das auch erfahren. Weil ich merke, da ist eine wirkliche Freiheit drin. Da ist echte Freiheit, wo wir, was der Mann zu Thomas gesagt hat, wo wir unsere Schuld bekennen, da liegt Freiheit drin. Da gibt es Vergebung und Freiheit für Menschen, die in Gefangenschaft sind. In Gefangenschaft von Streit, in Gefangenschaft von Sucht, was auch immer. Befreiung gibt es in der Vergebung. Für jeden. Ich nenne noch ein krasseres Beispiel, dass ihr mir das glaubt, dass das nicht nur bei so Kleinigkeiten funktioniert. Es gibt eine Frau, die heißt, ich weiß nicht, ob sie hier noch lebt, Rose Price. Die war Holocaust-Überlebende, ist als junge Frau in verschiedenen Konzentrationslagern gewesen, wurde furchtbar misshandelt. Ich meine, die hat Leid erleben müssen, was die meisten von uns nie irgendwo gesehen haben, zum Glück. Und diese Rose Price hat irgendwann später erzählt, dass sie so einen tiefen Hass hatte auf alle Deutschen eigentlich, besonders auf Christen, weil ihnen auch manchmal gesagt wurde, dass Jesus das möchte, dass sie leiden, was natürlich Quatsch ist. Also sie hat so einen tiefen Hass gehabt, sie hat irgendwann gesagt, ich zünd Kirchen an, ich verbrenne die alle, ich mach die alle fertig. Aber in diesem tiefen Hass ist ihr irgendwann Jesus begegnet. Hat sie irgendwann in der Bibel gelesen und erkannt, Jesus ist, was wir gesungen haben, der Messias, der Retter der Welt. Und als sie das erkannt hat, konnte sie dem deutschen Volk vergeben. All die schlimmen Sachen, die angetan wurden, konnte sie vergeben. Sie ist irgendwann nach Deutschland gereist, dort zu einer Konferenz. Und dann hat sie dort eine Rede gehalten in der Versammlung und hat dort den Satz gesagt, I forgive you, for the Lord has forgiven me. Also ich vergebe euch, weil der Herr mir vergeben hat. Das ist die Kraft des Kreuzes. Das ist die Kraft Jesu Christi, die es nirgendwo anders gibt. Nirgendwo. Die Kraft, auch das schlimmste Unrecht, das schlimmste Leid zu vergeben. Das ist eine Frau, die ein neues Herz bekommen hat. Wir brauchen so ein neues Herz, dass wir so vergeben können, dass wir so im Frieden sein können, trotz einer furchtbaren Vergangenheit. Egal, was dir widerfahren ist in deinem Leben, egal, was dir angetan wurde, es gibt Frieden auch für dich. Dort, wo du selbst ein neues Herz bekommst, dort, wo du Jesus begegnest. Und darum reicht es auch nicht, einfach nur an Gott zu glauben. Ich sage das mal ein bisschen provokativ. Wisst ihr, mir begegnet das immer wieder so im ökumenischen Dialog, also so im Dialog zwischen verschiedenen Religionen. Da wird dann gesagt, ja, ihr glaubt ja an einen Gott. Ich meine, stimmt das nicht, aber selbst wenn es stimmen würde, das tut ja nichts. Weil an Gott zu glauben, hilft dir gar nicht. Du musst an den Gott glauben, der bereit war, für dich zu sterben. An diesen Gott musst du glauben. Das ist die Liebe, die du brauchst. Du brauchst nicht irgendein allmächtiges Wesen da draußen, das hilft dir gar nicht. Das zu wissen, dass es etwas Allmächtiges und Allwissendes gibt, was bringt's? Es tut auch nichts. Es hat auch mit mir gar nichts zu tun. Also außer, dass es Macht über mich hat. Aber das hilft mir doch nicht weiter in meinem Leben. Was ich brauche, um ein neues Herz zu bekommen, was ich brauche, ist einen allmächtigen Gott, der mich so sehr liebt, dass er bereit ist, Mensch zu werden und zu sterben für mich. Das brauche ich. Weniger reicht nicht. Mit weniger komme ich nicht im Leben weiter. Mit weniger komme ich nicht in meinen Zerbrüchen, in meinem Schmerz weiter. In meiner Einsamkeit brauche ich diesen Gott. An den muss ich glauben. An den Jesus Christus. Alles andere ist zu wenig. Alles andere wird mir nicht helfen. Wenn ihr etwas mitnehmen wollt, etwas tun wollt, dann tut Folgendes. Betet, dass ihr eure eigene Schuld erkennt. Gerade in den Konflikten, die ihr habt in eurem Leben, in den Zerbrüchen aus eurer Vergangenheit, betet, Herr, zeig mir meine eigene Schuld. In dem Fall schaut wirklich auf euren eigenen Weg. Damit fängt es an, ironischerweise. Herr, zeig mir meine eigene Schuld. Wenn der Herr euch eure eigene Schuld offenbart, und er wird es tun, wenn ihr das ernsthaft betet, wenn ihr es ehrlich betet, dann wird er euch zeigen, was ihr falsch gemacht habt, was ihr immer noch falsch macht. Dann werdet ihr Vergebung erfahren, wenn ihr es wollt. Das ist der zweite Punkt. Dann erfahrt ihr Vergebung, wenn ihr es wollt. Und wenn ihr eure Schuld erkannt habt und Vergebung dafür erfahren habt, dann werdet ihr ein neues Herz haben. Da bin ich ganz sicher. Einmal lese ich noch den Vers zum Schluss. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jesus, ich bete, dass wir unsere Schuld erkennen. Erkennen, wie groß es ist, dass du uns vergibst. Wie groß es ist, dass du gestorben bist für uns, Jesus. Dass wir über diese Erkenntnis her lernen zu lieben. Mit dem neuen Herzen, was du uns schenkst. Amen.